Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Das Leben ist dem Menschen zumutbar. Ein Zitat der Historikerin Nicola Müller, ausgehend vom Zitat von Ingeborg Bachmann, was wir natürlich alle kennen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Kannst du das Zitat nochmal sagen? Ich bin irgendwie.
Das Leben ist dem Menschen zumutbar. Es geht aus von dem Zitat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, von Ingeborg Bachmann. Und Nicola Müller, ich würde nicht sagen, sie geht einen Schritt weiter, aber sie benennt das nochmal anders. Das Leben ist dem Menschen zumutbar. Und dazu gehört alles, was zum Leben gehört. Darüber muss man sprechen. Darüber muss man sprechen. Realitäten muss man benennen. Es kann nicht sein, dass wir aufhören, über Dinge, die zum Leben gehören, zu sprechen, aus falscher Rücksichtnahme. Nur worüber man spricht, das kann man auch ändern. Das ist das, was ich dazu assoziiere. Das ist ja das Schöne an Zitaten, dass sie interpretierbar sind. Ja, das absolut. Leben ist dem Menschen zumutbar. Mhm. Wenn wir uns dem Leben nicht mehr stellen, sind wir keine Menschen mehr.
Ich lasse das jetzt einfach so mal stehen. Ich glaube, das klingt für mich wirklich nach einer Sonntagspredigt, die ich überhaupt nicht verstehe. aber wir lassen doch das einfach so mal stehen und gehen gerade medias in res zu den feministischen Rückblicken der vergangenen Wochen. Hast du uns was mitgebracht?
Ich habe nur schöne, tolle Dinge mitgebracht. Oh. Soll ich damit einfach mal starten?
Das gibt Punkt. Schöne, tolle Dinge.
Ja,
okay.
Erster Punkt. Gerade komme ich aus der Zuschalte von Radio 1. Da war ich zu Gast bei der Kultsendung 2 auf 1 und konnte da schon über die Wichtigkeit von Hedwig-Dom-Veranstaltungen, also Veranstaltungen über die Riesinnen, auf deren Schultern wir stehen, sprechen am 2.2., also in einer Woche. Sonntags, Matinee, 11.30 Uhr bin ich in Berlin, lade dort zu einem Talk, Lesung über Hedwig Dom und dann 20.02., 21.02., 23.02. bin ich mit dem Hedwig Dom Trio unterwegs in Niedersachsen und in Baden-Württemberg und wir werben für Beteiligung an natürlich Demokratie, für die Geschichte des Frauenwahlrechts, für die tollen Denkerinnen, die wir alle einfach lesen müssten. Wir würden sehr viel klüger werden. Und natürlich auch mit Blick auf die Bundestagswahl, auf die Wichtigkeit, sich einzubringen. Ne? Es gibt nur Frauenrechte in einer Demokratie. Demokratie garantiert Frauenrechte.
Wunderbar. Ich mache das, was du mit Hedwig Dom dieses Jahr machst, mache ich mit Hannah Arendt. Ich habe für Frau Kunst und Politik in München eine große Veranstaltung im März. Ich habe das Plakat noch nicht. Ich werde es dann auf meine Homepage stellen und sicher auch hier in der Podcast in werden.
Super, München, ich will kommen.
Ja, genau. Unbedingt, unbedingt. Fahr weiter mit den guten Nachrichten. Das gefällt mir sehr, weil das ist sehr unüblich für die Podcastin.
Gute Nachrichten. Liri Albak, 19 Jahre alt. Karina Arjev, 20 Jahre alt. Daniela Gilboa, 20 Jahre alt. Nama Levi, 20 Jahre alt. Wurden gestern nach 476 Tagen in der Hölle der Hamas wieder nach Hause geschickt, entlassen, in Freiheit entlassen von der Hamas. Das ist eine gute Nachricht. Nama Levi, wir haben alle die Bilder gesehen vom 7. Oktober. Das ist die junge Frau, die mit blutiger Jogginghose, mit durchgeschnittenen Sehnen an den Füßen von den Hamas-Scheißkerlen entführt wurde. Eine Woche vorher, Doron Steinbrecher, Romy Gonen, Emily Damari wurden nach 471 Tagen in der Hölle wieder nach Israel. Emily Damari mit zwei abgeschnittenen Fingern. Ne? Also es ist wirklich die Hölle, was diese Frauen erlebt haben müssen. Sie leben aber und sie sind wieder frei. Und ich finde, das sind wirklich gute Nachrichten, an die auch, ehrlich gesagt, etwas mit Donald Trump zu tun haben.
So. Definitiv mit Donald Trump, weil schon vor seinem Antritt sein Außenminister und er selber ganz klar gesagt haben, wenn die Geiseln nicht nach seiner Inauguration frei sind, dann then will all hell break loose. Ich hoffe, das passiert. Es sind sehr gute Nachrichten. Es sind wirklich, es ist ganz wichtig, Freedom All. Ich möchte aber hier die schlechte Nachricht reinbringen, und zwar über die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich an der Sprachwahl von CNN und New York Times orientieren, überall SRF, ZDF, ARD, in einer Sprache, die nicht nur den moralischen Kompass verloren hat, sondern auch regelrecht Bürgerkrieg in den westlichen Demokratien befördert und eine Terrorverharmlosung, nicht nur sogar eine Terrorpropaganda bringt, und zwar öffentlich-rechtlich, über private Medien wie die New York Times und die CNN, die sich als extrem Hamas-Kuschlerik und terrorverharmlosend herausgestellt haben seit dem 7. Oktober 2023. Ich möchte dies mit einem Zitat von der CNN zu den Geiseln, zu den vier Frauen, die du gerade am Anfang namentlich erwähnt hast, die mich kennen, wissen, dass ich mit Namen, dass ich die Namen lieber der Isabel Rohner überlasse. Ich bin mit Namen sehr schlecht. Also, CNN's Headline lautet: Israel releases 200 Palestinian prisoners from detention centers after Hamas freed four Israeli soldiers early Saturday. Das ist ein Wahrheitsministerium, ich werde es gerade übersetzen. Israel befreit 200 palästinensische Gefangene. 200 palästinensische Gefangene, nachdem die Hamas vier israelische Soldatinnen befreit hat. Sorry, das ist Wahrheitsministerium nach George Orwell 1984 pur. An diesem Satz ist überhaupt nichts richtig, wahr, journalistisch. Und es ist ein absoluter Skandal, dass Swiss Info, SRF, ZDF, ARD allesamt diese ideologisch verbrämte Sprache, diese absolut demokratiefeindliche und mörderverherrlichende Sätze wiederholt, unter anderem auch von sogenanntem Geiselaustausch spricht. Es ist schändlich. Die Menschen sollten sofort entlassen werden, die Journalisten, die so etwas produzieren. Und wir müssen dringendst eine öffentliche, heftige Diskussion führen über die Abgründe derartiger Berichterstattung seit dem 7. Oktober 2023.
Wie würde deshalb, der Satz richtig heißen?
Deshalb, ich sage es nachher gerade, aber deshalb sage ich einfach hier, ich habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer vertreten, immer verteidigt, immer gefördert und meinen Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geleistet. Seit dem 7. Oktober 2023 gibt es einen Elefanten im Raum, der die ideologische Terrorverherrlichung der öffentlich-rechtlichen Medien einfach überhaupt nicht thematisiert. Wie hätte der Satz lauten sollen? Das ist ja schwer. Du hast dir ja auch wahnsinnig schwer getan, zu sagen, was ist mit den vier Frauen passiert. Der Satz hätte lauten sollen: Die Hamas entlässt nur vier Frauen nach Israel nach einer fürchterlichen terrorpropagandistischen Veranstaltung oder irgendwie so. Also ich habe jetzt die Schlagzeile nicht gemacht, aber selbst du hast die ganze Zeit rumgeeiert sie sind nicht befreit worden. Die Frauen wurden gefoltert, vergewaltigt, alles, und die wurden nicht freigelassen, sondern das war ein absoluter dreckiger Deal, eine Erpressung, Todeswarnungen von den palästinensischen Mördern, die palästinensischen Mörder lassen nur vier Geiseln frei. So irgendwie, oder? Und vor allem von diesen 200 palästinensischen Gefangenen, von denen spricht Sophie Fontan für die ARD, ja, das seien halt Frauen und Kinder, die Steine geschossen haben. Also so total verharmlos. Es sind Mörder und Vergewaltiger und Folterer drunter.
Ich habe gestern...
unterirdisch, das geht nicht. Wieso sind wir von der Die Podcastin, Isabel Runner und Regula Stempfli, die einzigen, die so etwas bringen und natürlich die klassischen rechtsextremen Medien, die aber auch nicht wirklich checken, was da passiert. Ich möchte schnell nur ganz
zwei
klar...
Ergänzungen machen? Ja. Dazu ja. Gerade mal.
Einfach, dass es begriffen
gestern,
wird, um was es geht.
Ich habe gestern auch, was war das? Ich habe Tagesschau geguckt und nachher auch noch, meine ich, ZDF. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz oft die Beschreibung unversehrt gefallen ist. Also die Frauen, die entlassen wurden aus der Geisel-Terror-Hölle,
ja,
die seien unversehrt.
Ja,
das kam mehrfach in den Berichten und das ist heftig. Zweiter Punkt.
Lüge.
Doron Steinbrecher, Romy Gonen und Emily Damari letzte Woche haben berichtet, dass sie zeitweise gefangen gehalten wurden in Unterkünften und Räumen des UNRWA.
Ja,
und
danke.
Darüber habe ich in den deutschen Medien kein einziges Mal gelesen.
Nichts, nada, niente. Und wir müssen für das breite Publikum, musst du schnell erklären, was die UNRWA ist.
Das kannst du besser.
Also das ist die Hilfsorganisation seit der Errichtung des Staates Israel, extra von den Vereinten Nationen gegründet, als einzige, die Palästinenser und Palästinenserinnen haben eine einzige eigene Hilfsorganisation, die das Rückkehrrecht nach Palästina behauptet. Also schon allein die Gründung dieses UNRWA war ein ideologischer islamofaschistischer Schachzug und die wurden mit mehreren Milliarden bis zu einer Billion von unseren westlichen Steuergeldern bezahlt, mit dem Resultat, dass im Gazastreifen und auch im Westjordanland, dass überall Tausende von Kilometern untertunnelt werden und sich die Hamas-Brüder und die Palästinenser-Brüder bereichert haben. Allein die Tochter von, das hören wir auch nie, allein die Tochter des Terroristen und späteren Friedensnobelpreisträgers Arafat, die verfügt über 8 Milliarden, nicht Millionen, 8 Milliarden Vermögen in London. Die wichtigsten Häuser rund um den Hyde Park, wenn Sie nächstes Mal da in London Ferien machen, gehören der Tochter von Arafat. Also all diese Vorgänge, die in den 1920er und 1930er Jahren von Journalisten und Journalistinnen tatsächlich auch aufgezeigt worden wären, über das schweigt unsere Presse, unsere Medien, vor allem unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die dafür eingerichtet wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg nie mehr totalitäre Staaten im Westen zu ermöglichen. Und genau das wird jetzt gemacht mit einer totalitären Berichterstattung, die sich dadurch auszeichnet, dass immer wieder dieselben Phrasen wiederholt werden, erstens, und zweitens, dass die wichtigsten Fakten über die nicht berichtet wird. Das ist das Krasse, oder? Es ist eine Schweigespirale, eine Stillschweigespirale. Und das ist der große Skandal. Und eben, wir kommen zurück auf das UNRWA, die gefolterten, von der Hamas gefolterten und entführten Menschen wurden alle in UN-Hilfsorganisationen untergebracht, an den Orten, die mit unseren Steuergeldern bezahlt wurden. Und werden übrigens. Und ich finde das, und darüber nicht zu berichten, ARD, ZDF, ORF und SRF, das ist echt Untergrund. Also das ist antidemokratisch und unmenschlich pur.
Hm. dritte positive Nachricht.
naja, also ich finde auch dich, ja. Aber das ist, ich finde das echt unterirdisch, weil es so absolut demokratieschädigend ist. Oder?
Absolut. Also, ja. Nee, wir haben da den Kompass verloren.
Ja.
Medial.
Ja. Den Kompass also wir verloren. Nicht, aber die öffentliche
gesellschaftlich.
Medien. Ja,
gesellschaftlich.
Genau.
Ja. Ne? Und ich finde schon, das ist so ein Gedanke. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben so wehrhafte Demokratien in Deutschland, in der Schweiz, auch in Österreich. Wir leben für uns als Frauen, ne,
ja,
in einer wirklich extremst guten Zeit hier in Mitteleuropa.
Noch?
Und wir denken immer, wir übertragen alle Länder funktionieren so, alle Organisationen funktionieren so, wie wir funktionieren und deswegen sind alle gleich. Aber sie sind nicht alle gleich.
Ja, ne? Genau, das ist der vor dem Algorithmus sind Hamas und israelische Geiseln eben kodiert, algorithmisch, mathematisch gleichgestellt. Es gibt kein Gut und Böse. Das ist alles nur eine Frage der Korrelation, also der Verbindung. Und das ist nicht nur das Tragische, sondern das ist die Zerstörung des Westens und der demokratischen Modelle. Und das ist die Zerstörung der Gleichstellung von Mann und Frau. Und das haben wirklich ganz viele Frauen im links-grünen Spektrum und ganz rechts überhaupt nicht begriffen. Also sie haben es echt, die Frauen als das angepasste Geschlecht fallen immer wieder auf die ideologisch repetierten, kodierten Mehrheiten rein, die mit der realen Welt überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also ich möchte auch schnell zwei Dinge sagen. Die größte Gefahr für die Demokratie kommt nicht für die westliche Demokratie, kommt nicht von Donald Trump, sehr verehrte Damen und Herren. Obwohl er zwei, drei wirklich unterirdische Entscheide getroffen haben, die überhaupt nicht gehen für den Rechtsstaat. Aber auf das kann ich gerne dann noch eingehen. Aber die größte Gefahr für die westlichen Demokratien sind nicht die USA, sondern sind Russland, China, Nordkorea und vor allem der Iran und die Islamofaschisten. Oder? Die befinden sich übrigens alle in der Eroberung der Ukraine, die Truppen und die Unterstützung. Und das sehen die Linken nicht. Oder? Also Russland, man sagt auch immer, Russland wäre in die Ukraine einmarschiert. Sorry, nein, es ist das Bündnis von Russland, China, Nordkorea und Iran. Und auch darüber wird nicht berichtet. Hallo, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Das ist die Koalition und das ist die ganz klassische anti-westliche Koalition. Dann, öffentlich-rechtliche Medien sind die Gefahr für die Demokratie mittlerweile, weil sie im Westen den Bürgerkrieg regelrecht befeuern. Eben mit den Veranstaltungen der Islamofaschisten und dieser riesen hunderttausenden Demonstrationen gegen rechts oder gegen irgendwas, nur nicht gegen den Antisemitismus und die Gefährdung von jüdischem Leben in Deutschland.
Das war gestern brutal. Gestern fand in Berlin, ja, es gehört zu Deutschland.
Ja, ja, also Berlin ist glücklicherweise nicht Deutschland.
Fast gleichzeitig zwei Demonstrationen, einmal die vor dem Brandenburger Tor, über die dann auch in der Tagesschau berichtet wurde, also ein großes Bündnis gegen rechts ein paar Meter abseits ein Auflauf der Hamas-Befürworter, der Islamofaschisten, die zutiefst antisemitische Forderungen gebrüllt haben in den Nachthimmel von Berlin. Ne? Also die Vernichtung von Juden gefordert hat.
Haben. Ja, und dagegen demonstriert kein Mensch. Also außer
nee, das
die
gefährlich, weißt du?
Wunderbare
das gefährlich.
Carolina Preisler, oder? Also ja, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Aber das
werden
ist der
so.
Punkt, weißt du? Es wäre gefährlich für die Leute. Drum machen sie es nicht.
Ja,
du kriegst eben auf den Deckel oder wenn du
ja,
du
wirst
hast, bezahlst
mit
du
Not
das
bedroht.
Mit dem Leben.
Okay, du willst immer noch gute Nachrichten bringen.
Ich verpacke alles gnadenlos positiv. Du, und ich muss einfach nochmal sagen, ich bin so erleichtert, dass diese sieben Mädchen, ne, die sind alle um die 20, ich will nicht wissen, was die in den letzten anderthalb Jahren täglich erlebt haben, dass die frei sind.
Wie stark die
sind.
Oh
mein Gott.
Wie stark die sind und wie die Liebe zu ihren Liebsten das Wichtigste ist und die große Freude darüber. Das ist wahr. Und ich sage immer Freedom All.
Freedom All.
Ja.
Absolut. Für mich gehörte in der letzten Woche zu den Highlights, ehrlich gesagt, auch eine Talkshow. Jetzt muss ich sagen, ich hasse Talkshows, insbesondere so die üblichen Polit-Talkshows in ARD und ZDF, die meistens oder ich finde immer zu viele Politikerinnen und Politiker einladen. Umso erfrischender finde ich, ehrlich gesagt, die österreichischen Talkshows. Und in der letzten Woche gab es in der Talkshow im Talk in Hangar 7 eine bemerkenswerte Runde, an der Regula Stempfli teilgenommen hat. Aha. Die ganze Sendung ist in der Mediathek und ich empfehle wirklich allen, sich das anzugucken. Ich finde, die Diskussion war erfreulich perspektivenreich. Ich fand die Zusammensetzung der Gäste gut, da werden wir nicht einer Meinung sein.
Doch.
Ja?
War super.
Und vor allem finde ich das toll, es waren keine Politikerinnen und Politiker, sondern es waren Expertinnen und Experten aus verschiedenen Hintergründen. Da war Regula Stempfli also ich muss vielleicht sagen, das Thema war, Zitat, die große Trump-Show, Bösewicht oder Weltretter. Das ist natürlich total polemisch. Ich wäre der Meinung, er ist weder das eine noch das andere.
Richtig, bin ich auch, finde ich auch.
Aber es war Regula Stempfli als Trump-Expertin, ausgewiesene Trump-Expertin, auch durch dein Buch Trumpism. Natürlich Philosophie, Politphilosophin. Dann war eine Journalistin war da. Dann war
Corinna Milborn, genau, von Puls. Die ist ganz bekannt. Puls 24 heißt, glaube ich, die Sendung. Das ist ein privates, sehr bekanntes, beliebtes Fernsehformat, das sie macht. Also, sie ist mehrfach Preisträgerin für ihre Art und Weise der Interviews. Ja.
Dann war ein Politwissenschaftler da, der auch in den Staaten lehrte und lebt. Und es war der Bolz, Medienwissenschaftler.
Norbert Bolz, ja, ist der, genau, das ist der mit den meisten Twitter, also Ex-Anhängerin der Macht. Der ist seit Jahren bekannt für seine Bonmots. Oder also zum Beispiel hat er erst kürzlich auf Ex getwittert, ja, den Linken sollte man eigentlich ein Disneyland für Antifaschismus zur Verfügung stellen. Oder? Also so Dinge. Und er ist sehr klug und ist gerade, also im ARD, ZDF, SRF wird er boykottiert, aber eben im Servus TV ist er sehr oft Gast. Mhm. Und die Corinna Milborn hat im Anschluss an die Sendung sofort Norbert Bolzes Adresse, Visitenkarte verlangt, was sie natürlich von mir nicht verlangt hat.
Die hatte sie schon. Ja, ich fand auch Corinna Milborn wirklich gut. Also ich fand wirklich, es lohnt sich, das zu gucken. Ich würde gerne über zwei Thesen aus dieser Sendung mit dir sprechen, wenn du einverstanden bist.
Ja.
Und du hast keine Ahnung,
was
jetzt kommt.
Ich habe keine Ahnung.
Weil wir uns wie immer nicht ausgetauscht haben. Also, deine Grundthese zu Trump und zu dieser Sendung war, dass die Berichterstattung in den deutschen Medien ein völlig falsches Bild von Trump schafft.
Zeichnen, ja.
Ich fände das wichtig, dass du das ein bisschen ausführst.
Okay, also das falsche Bild besteht in Auslassungen, oder? Also zu Donald Trump und überhaupt den Gründen, die zur Wahl von Donald Trump geführt haben. Wir haben dies aber in der Podcastin schon mehrmals ausgeführt. Migration, Inflation und es ging um Frauenrechte. Also quasi dieser Kampf, der immer als Anti-Vogue bezeichnet wird, geht tatsächlich darum, und da haben die weiblichen Wählerinnen in den USA, und zwar nicht einfach konservative Trad-Wives, sondern von wirklich ganz links, es gibt ganz viele linke Exponentinnen, Feministinnen, die sich für die Wahl von Donald Trump ausgesprochen haben, weil sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre der Ersetzung von des Begriffes von Frauen und die Ersetzung von Biologie, die Ersetzung von den Schutzräumen für Frauen, die Frauen jahrhundertelang erkämpft haben, weil sie dies durch die Besetzung einer neuen Sprechaktpolitik, eines Neusprechs nicht mehr wollten und verweigert haben. Also wir dürfen nicht unterschätzen, und deshalb berichten die europäischen Medien davon überhaupt nichts, wie weit die Sprechaktideologie in den USA getrieben wurde. Also alle Pamphlete in den Schulen, in den öffentlichen Stellen lagen alle auf, dass Frauen nicht als Frauen angesprochen werden sollten, sondern als Person wie Uterus oder irgendwie so. Also es war seit 10 Jahren wird da massiv eine ideologische Kampagne, unter anderem auch vom Silicon Valley getragen, geführt. Weil in dem Silicon Valley ist es natürlich ein großes Anliegen, all diesen Zuckerbergs und Amazon, also Bezos und so weiter und so fort. Das ist denen ein Interesse, dass sie mit der künstlichen Welt digital die reale Welt ersetzen. Und zwar nach ihrem Kreditpunktesystem und nach ihrem Konsumsystem, dass sie die ganze Welt so besetzen, dass sie nur noch mathematisch, algorithmisch und kodiert betrachtet werden kann, dass wir gar keine Sprache mehr verfügen über die Realität. Das sind ganz viele Punkte, die ich jetzt unvorbereitet so reinbringe. Und
brillant vorbringst.
Es geht um Auslassungen.
Ich möchte zwei Sachen ergänzen. Das eine, Silicon Valley, zeigt ja, wie sehr sich beispielsweise Facebook auch an der Policy der letzten Jahre orientiert hat in seinen Algorithmen. Mhm. Das finde ich krass. Also, dass diese Tech-Konzerne sich irgendwo kann man es ja verstehen, also Politik hat die Aufgabe, Rahmen zu setzen für unser Zusammenleben.
Genau.
Und wenn diese Rahmenregelungen ändern, ist es nachvollziehbar, ne, dass eben auch Unternehmen ihre Regelungen ändern. Bei Facebook aber natürlich ging es radikal auch gegen die Sichtbarkeit von Frauen, wie uns beispielsweise,
absolut,
die für Frauenrechte einstanden.
Ja.
Also Hashtags wurden gelöscht, wie XX beispielsweise.
Gelöscht. Auch auf Twitter, alles gelöscht.
Ja.
Ja, Wuhan, die Frage nach dem Wuhan, sogenannten Wuhan-Virus, gelöscht. Die Frage nach dem Ursprung von Corona, gelöscht, 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 gelöscht. Also das war eine absolute Ideologie, die uns durchaus durch Löschungsvorgänge präsentiert wurden. Mhm. Und jetzt eben der Zuckerberg ist natürlich einer der größten Opportunisten, hat jetzt gemerkt, die haben alle gemerkt, die sind alle wie leckende Hunde, sofort bei der Inauguration angetreten.
Das war krass, oder?
Angetreten. Es ist sowas von übel. Und dann eben jetzt dieses Geschrei der Journalisten und Journalistinnen gegen Silicon Valley. Jetzt wird von Oligarchen geredet. Sehr verehrte Damen und Herren, wo waren Sie die letzten 10 Jahre?
Ja,
die Oligarchen, die gibt es schon seit 2007.
Tech-Oligarchen mit dem iPhone.
Ja, klar. Und meine Kritik, wieso haben Sie meine Kritik nicht aufgenommen? Wieso haben wir nicht schon längst eine umgekehrte Beweislast? Wieso äußert sich der Digital Service Act gegen die Bürger und Bürgerinnen als Instrument von den Regierungen gegen die Bürger und Bürgerinnen, statt dass unsere Privatrechte geschützt werden? Wieso gilt der Maßstab nicht, öffentliche Daten sind öffentlich zu nutzen und private Daten sind privat zu schützen? Wenn jemand meine privaten Daten braucht, dann soll er mich gefälligst dafür bezahlen oder ich kann Löschanträge beantragen.
Und warum gilt diese Einschätzung nicht unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist?
Danke.
Also ich finde, dass schon diese Inaugurationsbilder von Trump, umgeben von Männern,
sind hässlich,
finde ich
sehr
als
hässlich,
Feministin schrecklich.
Es war, ja, und vor allem die Frau von Jeff Bezos, also die nicht mal für die Inauguration mal ihre Brüste einpacken konnte.
Ich dachte, oder? Das wäre eine Transfrau, ehrlich gesagt, weil sie so pornografisiert ist in ihrer Konstruktion
die,
von Weiblichkeit.
Die Silicon Valley kennt nur Pornopuppen. Also, die kennen nur Pornopuppen. Wir erinnern an unsere Diskussion mit dem Bild. Die hören Sie bitte diese Folge auch noch. Die war auch exzellent von der Podcastin Isabel Runner und Regula Stempfli über die KI. Und zwar dieses KI-Bild, das wir aufgestellt haben über die Podcastin, wie ich verzweifelt versucht habe, also auch Isabel Runner verzweifelt versucht habe, ein nicht pornografisches Bild von zwei Frauen, die einen der wichtigsten Podcasts im deutschsprachigen Raum führen, quasi künstlich herzustellen. Es ist nicht möglich, weil die Pornoindustrie, die ist für alle Menschen, die keine Ahnung haben von Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet, dass man auf die Daten, die es schon gibt, immer wieder zurückgreift. Und die Programmierung wird, die Programmierung angelt sich entlang der Daten, die man füttert. Und bei den Frauenbildern sind das milliardenfache Pornobilder von Frauen, die das Internet füttert. Das Internet ist eigentlich eine Pornoveranstaltung, weil das Internet hat die aufgrund der Porno, also auch die künstliche Intelligenz ist eine Pornoveranstaltung, weil die grassierende Pornografie, die ist schon im 18. Jahrhundert nach der Französischen Revolution genauso geworden, 19. Jahrhundert mit der Erfindung der Fotografie, auch darüber wird nie geredet. Also diese Verbilderung der Welt, die Eroberung der Welt als Bilder in Bezug auf Frauen über Pornografie hat sich im Netz genau so niedergeschlagen, dass Frauen nur in pornografischen Zusammenhängen kommen. Da kannst du versuchen, anders zu programmieren. Die Frauen sind im Netz Biologie, Kilo, Jahrgang und Zentimeter und Brustumfang. Und genau dieses Bild von Frauen im Netz, im Digitalen, das manifestiert sich dann im Realen mit beispielsweise Jeff Bezos Frau. Also die sieht genauso aus wie jede künstliche Intelligenz, jede Bildproduktion von ganz normalen Frauen und Mädchen, die herausspicken würde. Also das finde ich krass an der Inauguration, was es da gezeigt hat, dass die Männer sich auch sehr ähnlich sehen in ihrer Banalität dieser Anzüge, diese Anzughorden, aber dass die Frauen wirklich einem Bild entsprechen, wie es die Pornoindustrie Ende 90er Jahre und auch Sex and the City milliardenfach propagiert hat. Ich möchte da schnell ein Beispiel noch aus meinem persönlichen Umfeld bringen. Pole Dancing in Österreich ist eine der beliebtesten Sportarten für Frauen.
Das ist
total
das
hip. Das ist Stangentanz, ist sehr gut für die Muskeln, aber ist 1:1, das haben nur Pornostars und Nutten, Sexarbeiterinnen, also ich möchte den Frauen ja nicht, die Frauen können ja nichts dafür, weil sie das angepasste Geschlecht sind. Oder deshalb haben wir eine 50% Zunahme von Mädchen in der Pubertät, die eigentlich Jungs sein wollen. Also, und eben, ich sage wieder, Menschen sind radikal angepasst, sind das radikal soziale Geschlecht, Gattung, die radikal soziale Gattung. Hunden ähnlich, oder? Leider nicht Katzen. Und die Frauen sind das radikal angepasste Geschlecht, weil es Frauen immer darum geht, ihr eigenes Leben zu schützen und das Leben ihrer Kinder. Da machen die alles mit, wenn die Mehrheit, wenn die Gesellschaft, wenn das Trend ist, wenn das hip ist, wenn das propagiert wird. Und die jungen Frauen, selbst die ganz wahnsinnig kritischen, finden dann, ach, das ist nicht sexpositiv und so. Und Stangentanz ist etwas vom Geilsten, was es gibt. Ich finde Bolden besser. Aber es ist das Beste, um einen flachen Bauch zu kriegen und die Körperbalance und fühlst dich dann so toll. Und ja, klar, das ist wie Bodybuilding. Ist oder wir haben
genau,
in den 80er Jahren...
Männer machen Bodybuilding.
Ja, aber das ist lächerlich. Wir haben das lächerlich gefunden. Aber das ist total hip. Weil das Menschenbild ein biopolitisch fixiertes Menschenbild
ist
in
der Demokratie. Manchmal, oft bin ich wirklich froh, jetzt nicht jung sein zu müssen. Ich glaube, es ist eine furchtbare Zeit, insbesondere für Mädchen, aber auch für Jungs, ja, in der Pubertät zu sein.
Absolut.
Schrecklich, oder?
Absolut.
Du wirst ja noch mehr zugeknallt von verrückten Bildern, wie Bilden. Du zu sein hast. Mhm. Und wenn du nicht so bist, denkst du, irgendwas stimmt nicht an dir. Nein, die Bilder sind falsch.
Nein, aber Isabel Rohner, da gleichen wir uns eben dem neuen religiösen Zeitalter an, weil die katholische Kirche hat genau die Eroberung der Welt als in Bildern so gefasst, dass sich die Menschen in der frühen Neuzeit, also vor der Aufklärung, genauso bewegt und empfunden haben. Die Scham, die Schande, die Position innerhalb eines feudalen Systems durch die konstante Berieselung einer Gemeinschaft, die sich religiös definiert mit bestimmten Menschenbildern. Deshalb haben sie sich so auch aufgeführt und empfunden. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, das anzuschauen und zu vergleichen. Und das 21. Jahrhundert ist die erhuldigte Religion der biopolitischen Digitalisierung. Und deshalb gleichen sich alle, also ich finde zum Beispiel die junge Generation, die sehen alle gleich aus. Mm. Also in einem bestimmten ökonomischen Segment. Also ich finde so die Ständegesellschaft des digitalen Zeitalters, die gleichen sich wahnsinnig je nach Stand, oder? Also du hast die globalisierte Elite, die sieht eins zu eins gleich aus. Dann hast du die kleine Schicht der Handwerkenden, also auch der Friseurinnen oder der Kassiererinnen, die sehen alle gleich aus. Und dann hast du die Unterschichten, die sich auch ähneln. Und das ist wie das Feudalsystem innerhalb stark religiöser Gesellschaft. Das ist schon krass.
Das ist interessant. Das ist ein super interessanter Punkt. Und gleichzeitig haben wir andere Gesellschaftssysteme, wie jetzt die, kam jetzt gerade auch in den letzten Tagen, der neue islamistische Herrscher von Syrien, der ja auch in die Richtung der Taliban geht. Keine Bilder mehr, ne, von Frauen, keine Musik beispielsweise, ne? Keine klassische Musik darf gespielt werden, keine Kultur.
Was ist das für eine Religion, die Musik und Tanzen verbietet und Frauen unsichtbar macht? Also seine Ehefrau und die Außenministerin Baerbock, die das feiert, oder? Also in Syrien. Es ist sowas von unterirdisch krass. Ich sage euch, in den 80er Jahren, wenn die Medien so berichtet hätten über Syrien, wo ein dschihadistischer, islamistischer IS-Kämpfer, ehemaliger IS-Kämpfer, also islamistischer Staat, Syrien übernimmt und alle Syrer klatschen hier in Deutschland. Also ich habe gerade kürzlich mit einem Freund von mir geredet. Und zwar wieso? Ja, der bringt jetzt Ruhe und Ordnung ins Land. Ja, auf Kosten von Freiheit und Frauen.
Ja, jetzt muss ich einmal sagen, ich glaube auch viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland waren erstmal zu Recht erleichtert, dass einfach das bisherige Regime abgesetzt wurde.
Der hätte schon.
Und natürlich auch Hoffnung macht, dass jetzt was Neues kommt. Und ich glaube, vielen war nicht bewusst, ist ja uns auch nicht bewusst, was das wirklich bedeutet, ne? Wenn jetzt da Islamisten kommen. Also wie können
das? Nein, ich weiß, was das bedeutet. Und es darf nicht stattfinden. Ja. Es muss eine Entislamisierung des gesamten arabischen Raumes stattfinden. Ich sage Entislamisierung. Wie in Deutschland eine Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland musste sich der bedingungslosen Kapitulation unterwerfen. Wirklich bedingungslose Kapitulation. Und es wurde entnazifiziert. Wir wissen von ganz vielen, also die Verwaltung war nach wie vor bis in die 60er, 70er Jahre Nazi durchseucht. Aber ich finde den Ansatz, die Überlegung, dass eine Demokratie im Nahen Osten nur durch eine Entislamisierung passiert, das heißt auch eine Säkularisierung des Islams, liegt seit 80 Jahren auf der Hand. Das ist so wichtig, oder? Ja.
Wir kommen zurück zu meiner zweiten Frage, zum Kontext-Talk im Hangar 7. So, du hast gerade noch mal ausgeführt, wo die Probleme der Berichterstattung aus deiner Sicht lagen, wenn es um Trump geht. Wenn ich es jetzt übersetzen würde, würde ich sagen, es wurde mit so einem eben Bösewichtsbild gearbeitet und gar nicht so sehr auf Politik geguckt und auf die Realität politischer Debatten in Amerika, die genau. ja sehr reich war. Also, ja. Und man konnte es wissen, wenn man amerikanische Zeitungen liest oder auch mal Podcasts.
Also Podcasts, hört, ne? amerikanische Podcasts.
Jetzt, ja. jetzt hast du eine These und die finde ich hochspannend. Mit Trump, also mit Trump als Präsidenten, kommen politische Themen zurück anstatt Berichterstattung über Personen.
Ja.
Vielleicht ist es die Chance, dass die zurückkommen.
Ja, das ist
ne? Weil in Deutschland ist es ja nicht der Fall. Ne? Da ist immer noch Person Trump, der ist furchtbar, der ist sexuell übergriffig, der steht vor Gericht. Alles richtig. Und, ne? Aber nicht, was passiert politisch? Mhm. Wie kann man das erreichen?
Naja, also indem die Hyperpersonalisierung aufhört und indem beispielsweise im deutschen Wahlkampf endlich über Themen gesprochen wird. Also was hat der Atomausstieg, der unter falschen Voraussetzungen, unter anderem auch Lügen, wie der Untersuchungsausschuss, von dem ich fast nichts gehört habe, der Untersuchungsausschuss letzte Woche im Bundestag gezeigt hat, oder dass der Atomausstieg, also die Abschaltung des weltweit besten Atomkraftwerkes, ich möchte einfach entre parenthèses sagen, ich bin eine der größten Atomkraftgegnerinnen, aber ich sage, was passiert ist. Das ISAR 2 in Bayern war eines der höchst gerankten Atomkraftwerke, punkto Sicherheit, effizient und bla bla bla, also weil es auch so modern war. Und als Russland, China, Iran und Nordkorea, also quasi Russland als Proxy dieser Mächte, in der Ukraine einmarschiert sind, war es klar, dass Deutschland einen massiven Energienotstand hat. Und Robert Habeck ist vor die Presse getreten und hat verkündet, dass der Atomausstieg, der geplant wurde, zeitlich von Angela Merkels Regierung, der wird durchgezogen. Wir haben alles ergebnisoffen geprüft. Also auch ISAR 2 wird abgestellt. Obwohl dann dieser Energieengpass dazu führte, dass die deutsche Industrie jetzt am Boden liegt und Hunderttausende von Entlassungen in der Autoindustrie anstehen. Also ich fände es einfach ziemlich wichtig, wenn wir im deutschen Wahlkampf über solche Themen reden, über die Energieversorgung.
Aber siehst du denn eine ja. realistische Chance dafür? Weil ehrlich gesagt, gerade die Wahl von Trump, der als Person so sehr polarisiert und auch als Bösewicht ja aufgebaut wurde, ne? Als Person, als Bösewicht. Ich habe die große Befürchtung, dass es wieder so ist, jeden Tag beginnt der Tag, wenn du Radio hörst, mit Trump. Trump hat wieder das und das gemacht.
Ja, es ist
aber persönlich, ne, als Person, nicht ja, aber, politisch.
Und das wird also aber dazu führen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft wird. Dass dass zum Beispiel eben die Nazi-Partei in Österreich FPÖ gewählt wird. Weil ganz viele Menschen meinen, ja, wir wollen jetzt auch unseren Trump. Nicht realisierend, dass der Kickl überhaupt nichts mit Trump gemeinsam hat. Nämlich überhaupt keinen Freiheitsbegriff, wie typisch für die europäische Rechte. Keine Freiheit, keine wirtschaftspolitische Freiheiten, keine Wettbewerbsvorschriften, keine Ahnung vom Kapitalismus, sondern ganz viel Ahnung von einer nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, oder? Also, und das wird ja auch nicht unterschieden, oder? Also man sagt immer Kampf gegen rechts, als wären Trump, Giorgia Meloni, Kickl und die Weidel dieselben Politiken würden die vertreten. Das stimmt einfach nicht. Und das macht mich wahnsinnig, dieser ahistorische Leihfetischismus, der unsere Demokratien zerstört. Ich sage ja, wir werden von den Medien in einen Bürgerkrieg getrieben. Also mit dem Kickl beispielsweise, der ist ein Sicherheitsrisiko, weil er eben Putin, China, Iran und Nordkorea vertritt mit seiner Russlandpolitik. Der ist eine der größten Gefahren für das westliche Bündnis. Und die Leute in Österreich hören davon. Nix, nada, ja. niente. Sondern sie gehen auf die Straße gegen rechts.
Und dasselbe gilt auch für die AfD. Ne?
Genau.
Es ist auch ein Sicherheitsrisiko.
Die AfD ist ein Sicherheitsrisiko, genau deswegen, weil ich bin auch mit mehreren, vielen, vielen Mails aufgefordert worden, dass wir endlich von der Deportcastin Wahlempfehlungen abgeben sollten. Wir können nur eine Auslegeordnung machen, machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Einfach so viel zur AfD, weil ich auch immer angemacht werde, weil ja die AfD gegen das Selbstbestimmungsgesetz war, weil es nur die AfD ist, die auch zwischendurch die wichtigen Probleme anspricht. Und da sage ich immer, nur weil Nazis die richtigen Themen sagen, werden die Nazis damit nicht automatisch zu lupenreinen Demokraten. Und bei der AfD spielt die nationalsozialistische Vergangenheit innerhalb der eigenen Reihen eine riesengroße Rolle, weil in der AfD sich die Neonazis, so werden sie genannt, Deutschland hatte immer einen Prozentanteil von Nationalsozialisten. Sorry, seit 1945, die sind nicht ausgestorben, oder? Sie waren einfach keine bestimmende mediale Kraft mehr. Und die AfD, die Alternative für Deutschland, die wurde ja zuerst gestartet als wirtschaftspolitische Alternative für Deutschland. Auch von Finanzheimis wurde die initiiert. Und die wurde übernommen von den Neonazi nahestehenden Verbünden, Bündnissen und Parteien. Und das geht nicht, oder? In der AfD gibt es einen Bernd oder Björn Höcke, der einfach die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands, also die Ermordung des europäischen Judentums, verharmlost. Deshalb will sogar die rechtsextreme Marine Le Pen nicht mit der AfD im Europaparlament koalieren.
Danke dir, ja. So, das sind haben wir, glaube ich, unsere Position sehr deutlich gemacht. Zum Thema Wahlempfehlung, ich werde nicht sagen, bei welcher Partei ich mein Kreuz mache. Ich habe meine Wahlunterlagen aber schon bekommen. Das heißt, ich habe Briefwahl bereits beantragt. Hast du noch nicht bekommen?
Zu spät. Nein, Bayern ist immer zu spät. Ja. Oder ja, ich hab den Briefkasten nicht geleert. Ja.
Also ich werde sobald, ich weiß, was ich wähle.
Ich
würde das auch gerne machen. Inhaltlich.
Ja,
ich kann gerne sagen, ich werde keine Partei wählen, die das frauenausbeuterische System der Prostitution unterstützt.
Ja.
Ich wähle nur eine Partei, die sich klar ausspricht für das nordische Modell. Ich werde keine Partei wählen, die das frauenausbeuterische System der Leihmutterschaft irgendwie legalisieren will. Mhm. Das werde ich nicht tun. Und ich werde auch keine Partei wählen, die nicht weiß, was eine Frau ist. Das werde ich nicht tun.
Ja. Und da bin ich explizit, da fallen Grüne und FDP weg.
Und die AfD selbstverständlich auch, ne? In aller Klarheit.
Einfach taktisch als Politologin etwas erzählen, dass wenn wir keine große Koalition wollen, wenn wir keine schwarz-grüne Koalition wollen, weil dann sind alle diese Kräfte, die du genannt hast, die sich vor allem einen Namen machen, gegen Frauen in der Demokratie, wenn wir das verhindern wollen, müssten wir eigentlich die FDP massiv stärken. Eine Partei, die mit Marco Buschmann genau die Sexarbeit und alles voranpusht. Aber taktisch gesehen, weil nur dann könnte es zu einer schwarz-gelben Koalition kommen. Sonst sind wir schwarz-grün oder eine große Koalition.
Naja, große Koalition gibt es nicht mehr. Ne? Das ist eine Beschreibung. Also damals, Schwarz-Rot war halt die große Koalition, weil sie eine riesen Mehrheit hatte. Das ist ja so nicht.
Ja, also, aber es bleibt eine sehr schwierige Wahl, so wie wir auch für die USA immer wieder gesagt haben, es ist eigentlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera, die in der Hyperpersonalisation dieses Zeitalter digitaler Reproduktion eben immer üblicher geworden ist, weil die Medien und Algorithmen auf Polarisierung und auf Antidemokratie programmiert sind.
Weißt du, wer eine echt lesenswerte Wahlanalyse gemacht hat, genau der Punkte, was haben eigentlich die verschiedenen Parteien vor mit Blick auf Frauen?
Frauen
und jetzt alle Themen betreffen Frauen. Ne? Mhm. Aber der Fächer ist eben sehr breit und weit. Und die Kampagne Was ist eine Frau von Rona Duwe ist dabei, alles zu sichten und sehr in großer Nüchternheit auszuwerten, was haben Parteien vor, wie stehen sie zum Thema Prostitution, wie stehen sie zum Thema Alleinerziehende, wie stehen sie zum Thema Gewaltschutz von Frauen, wie stehen sie zum Thema Sichtbarkeit und Förderung von Frauen, wie stehen sie zu Forschung, zu Frauen, zu Wissenschaft. Dröselt sie alles auf, hat damit begonnen. Also ich empfehle sowieso einen Blick auf die Seite Was ist eine Frau? Rona Duwe, die ohnehin für mich schon jetzt zu den Frauen des Jahres gehört, hat hier als engagierte Einzelperson, Einzelkämpferin, engagierte Mutter, engagierte Bürgerin eine wirklich bemerkenswerte Kampagne losgetreten, indem sie alle Kandidatinnen und Kandidaten auf ein Bundestagsmandat angeschrieben hat und gebeten hat, auf dieser Seite, was ist eine Frau, eine Frage zu beantworten. Also was ist eine Frau? Und da gibt es dann verschiedene Antwortmöglichkeiten. A, eine erwachsene Person weiblichen Geschlechts, B, eine Person, die sich als Frau identifiziert, C, eine Person mit dem Geschlechtseintrag weiblich und D, irgendwas anderes, da konnte man ein Textfeld ausfüllen. Sie hat, obwohl sie schändlich ignoriert wird von Medienberichterstattung, schon über 100 Kandidierende erreicht, die das auch ausgefüllt haben, aller Parteien. Und es ist wirklich interessant, sich das mal anzugucken, wie die geantwortet haben. Und ich hoffe, dass sich noch ganz viele, die kandidieren, auch dem anschließen, weil es ist relevant. Und sie zeigt auch in großer Nüchternheit, für welche Themen das Geschlecht eben ausschlaggebend ist und wichtig ist zu wissen. In Statistiken, in Gesundheit, in der Forschung, im Sport, in Berichterstattung. Also wie sollen wir denn berichten? Ne? Wenn ja. das wegfällt, in der Justiz, im Strafvollzug. Und es ist wirklich eine sehr, guckt euch das einfach selber an, macht euch
Wir haben Bild. Übrigens in dieser Folge eigentlich noch einen Elefanten im Raum überhaupt nicht angesprochen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar der Fall einer, und ich sage es bewusst weiblich, weil ich nicht verklagt werden will, weil ab 1. November 2024 gilt das Selbstbestimmungsgesetz, das von der Ampelregierung ganz kurz vor ihrem Scheitern durchgedrückt und eingeführt wurde. Also wir haben ein Gesetz und das kennt ein Offenbarungsverbot, das kennt hohe Strafen bei Verletzung eines Offenbarungsverbotes. Offenbarungsverbot heißt, dass man irgendwelche Vergangenheit einer Person erwähnt, aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Also es gilt das Offenbarungsverbot, es gilt hohe Strafen bei Verletzung desselben und es gilt die Möglichkeit, dass Personen in Deutschland sich vor dem Standesamt. Standesamt.
Einwohnermeldeamt.
Genau, beim Einwohnermeldeamt nicht nur das Geschlecht neu eintragen kann, sondern auch als das neue Geschlecht angesprochen werden muss. Wirklich, auch in den Medien.
Ich kann dich retten, übrigens.
Nein. Also ich warne dich wirklich für die Podcasting, legal hier irgendwas Falsches zu sagen.
Ich möchte den
Vorfall, ja, es gilt nicht bei öffentlichen Personen. Es gilt bei diesem Vorfall für alle Schweizer und Schweizerinnen und Österreicher und Österreicherinnen, die aus den Medien von diesem Fall natürlich auch nichts erfahren, weil es sehr unangenehm ist für das Selbstbestimmungsgesetz, das am 1.11.2024 von der Ampel eingeführt wurde. Also es geht in diesem Fall um eine Person, Neonazi verurteilt, die sich von einem Tag auf den anderen mit einem neuen Geschlechtseintrag als Frau als Frau bewegt. Und auch als Frau, dass ihre, ihre Haftstrafe absitzen will. Und es
Im
geht
Frauengefängnis.
Um eine, im Frauengefängnis, ja. Und die Person hat schon die ehemalige Frauenministerin Christina Schröder verklagt, die in einer Talkshow für, bei der Welt die Vergangenheit dieser Neonazi-Person punkto Geschlecht erwähnt hat. Und sie wurde mit 15.000 Euro abgemahnt. Also, und das ist der Elefant im Raum. Also, dass das Selbstbestimmungsgesetz genau zu vielen Fällen führt, die Isabel Rohner und Regula Stempfli im Vorfeld des Selbstbestimmungsgesetzes eingebracht haben. Und zwar Meinungsäußerungsfreiheit wird eingeschränkt, das Grundgesetz wird aufgelöst und es werden Strafen für eine falsche Bezeichnung des Neusprechs, wie im Orwell 1984 ausgesprochen.
Ja.
Du wolltest mich retten.
Ich muss dich jetzt nicht mehr retten. Ich hätte auch darum eine positive Meldung gebaut.
Wahnsinn.
Gesagt, ey, die Ampel hat genau das erreicht, was sie wollte. Alle Menschen, egal woher sie kommen, wie sie politisch stehen, welche Hautfarbe, welches biologische Geschlecht sie haben, sie können jetzt einmal im Jahr ihren Geschlechtseintrag einfach ändern. Nur ja. Blöd, dass das wirklich für alle gilt. So.
Ja, nee, es gibt, also ich habe gemeint, du wirst mich trösten, weil es offensichtlich das Offenbarungsverbot nicht so streng gehandhabt werden kann bei Personen des öffentlichen Interesses.
Das weiß man nicht, das genau. Geht jetzt vor Gericht, das müssen ja. Die Gerichte entscheiden, aber es zeigt einfach
das
genau.
Sind Tausende von Euros, Steuergelder, die da wieder draufgeben, ja, Tausende von Euros und es ist eine wahnsinnige Belästigung und Schwierigkeit für Christina Schröder und es ist eine wahnsinnige Belästigung. Und Schwierigkeit für Isabel Rohner und Regula Stempfli, über Sachverhalte ganz normal berichten zu können.
Ja, genau. Also man kann auch sagen, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz schafft ungeahnte Möglichkeiten für Menschen, an Geld zu kommen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also es ist eigentlich eine Finanzierung des Rechtsextremismus. Das ist wirklich beknackt. Aber es zeigt einfach, Gesetze schaffen die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens.
Die sind nicht
deswegen
zu unterschätzen.
Deswegen müssen Gesetze alle immer zu jeder Zeit so gestaltet werden, dass sie auch Gültigkeit haben können, wenn Menschen sie nutzen, die eine andere politische Gesinnung haben. Also deswegen muss eben ein Bundesverfassungsgericht, eine Bundesverfassung, ein Grundgesetz so gestaltet sein, dass man sie nicht mit einer Stimme ändern kann. Ja? Es muss eben, Gesetze müssen Bestand haben können. Und dieses Gesetz ist völliger Schwachsinn.
Aber es gilt.
Seit Jahren gesagt, Jahren darauf hingewiesen. Aber es ist Gesetzeslage und deswegen muss diese Gesetzeslage rigoros geändert werden.
Ja, aber das wird eine Weile dauern. Aber da sind wir wieder bei den Medien. Worüber meine Liste der relevanten Themen, die von unseren öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich finde, die Privaten, die können so viel Schrott produzieren, wie sie Menschen finden, die den Schrott kaufen wollen. Also, die öffentlich-rechtlichen Medien haben einen Öffentlichkeitsauftrag. Service public heißt das in der Schweiz. Und ich habe mittlerweile eine längere Liste an relevanten Themen, die von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht oder in ideologischer Sprache angesprochen werden, also mit ganz klarer politischen Absicht so formuliert werden, durch Framing. Ich habe eine längere Liste solcher ganz wichtigen, relevanten Themen, die nicht besprochen werden von den öffentlich-rechtlichen Medien, als dass ich eine Liste hätte, welche relevanten Themen von den öffentlich-rechtlichen Medien wirklich behandelt werden. Und die Folge davon ist, dass wir in absoluten totalitären Filterbubbeln stecken bleiben. Und das hat man gesehen im Talk im Hangar im Servus TV mit Corinna Milborn und Regula Stempfli, dass ich mit aller großen Verzweiflung versucht habe, Corinna Milborn, die die fleischgewordenen Botsätze so zu erklären und zu sagen, sie leben in einer Bubble, die mit der Wahl von Donald Trump nichts zu tun hat. Nämlich ihr Satz, dass Donald Trump und all die Konservativen, die ihn gewählt haben, sorry, er wurde mit einer Landslide-Erdrutschwahl gewählt, also von allen unglaublichen Herkünften. Und auch die neueste Umfrage in der New York Times zeigt eine noch höhere Bestätigung von Donald Trump, weil sie immer wiederholt hat, ach ja, also der Title 9, also
das Antidiskriminierungsgesetz, ne?
Genau, das Anti, ja, sag's, was war das Erste, was Donald Trump gemacht hat?
Er hat eine Executive Order unterzeichnet, die den Namen trägt Defending Women from Gender Ideology Extremism, also from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the federal government.
Ja,
das ist eine Executive Order. Ich will es an dieser Stelle sagen. Lest die selber. Sie steht im Internet. Sie ist hervorragend geschrieben. Warum ist sie hervorragend geschrieben? Weil sie von May Mailman geschrieben wurde. Das ist eine ausgewiesene Feministin, langjährige, Geschäftsführerin, Leiterin des Independent Women's Law Center in den USA. Dieser Text zeigt genau, wo die Verfehlung, die frauenverachtenden Verfehlung der beiden Regierungen lagen in den letzten 4 Jahren, ist sehr konkret. Große Nüchternheit und wird wirklich viel ändern für die Rechte von Mädchen und Frauen in den USA.
Das ist fantastisch. Krass. Es ist wirklich fantastisch und krass und ich kam überhaupt nicht durch, das zu verteidigen, weil Corinna Milborn entgegen dem Text behauptet hat, das sei eine Restauration der Frauenrollen in die 50er Jahre und es wurde auch gesagt, damit wurden die Transrechte abgeschafft und ich habe leider den Satz nicht reinbringen können, weil ich mit meiner verschachtelten Denkweise das unterging. Es geht um die Wiederherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den USA. Eine Wiederherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den USA, die wir in Europa absolut nicht
kennen. Und Also Biden hatte einfach dieses unglaublich positive Image in den deutschen Medien. Ne? Netter, alter Mann, natürlich absolut fit in der Birne, der sein Leben lang gearbeitet hat in verschiedenen Positionen innerhalb der Politik in den USA. Das Framing war ja absolut positiv. Und wenn man sich mal anguckt, was er getan hat konkret in Sachen Frauen, ist das furchtbar. Also diese Änderung vom Antidiskriminierungsgesetz, was einfach Frauen- und Mädchenrechte ausgehebelt hat in den USA. Aber auch, der hat öffentlichkeitswirksame Days veranstaltet im White House, beispielsweise zu lesbischer Sichtbarkeit. Ich finde großartig, Lesben müssen sichtbar sein. Ne? Aber wer hat da teilgenommen? biologische Männer, die mit 60 entschlossen haben, ach, eigentlich fühle ich mich wohler, wenn ich einen Rock trage. Sollen sie machen, bitte, Männer, tragt mehr Röcke.
Na, ich finde auch, Transrechte unbedingt schützen für Transfrauen. Die brauchen ihre eigenen Räume. Transfrauen und Transmänner brauchen eigene Räume, eigene Schutzräume.
Ja, aber wenn es geht sie eben nicht zu sagen, wir machen jetzt was zu lesbischer Sichtbarkeit.
Ja.
Und es geht um Männer. Das geht halt nicht. Es geht nicht.
Ja, also das mit der Biologie, also da bin ich immer noch, ich finde einfach Frauenrechte und Transmännerrechte müssen unbedingt geschützt werden.
Absolut.
Und dazu braucht es eigene Institutionen und eigene Räume. Nicht, dass einfach Transmänner einfach in die Männerräume abgeschoben werden und Transfrauen in die Frauenräume kommen, weil es da
absolut, weil aber es kann nicht auf um Kosten ganz andere. Von Mädchen und Frauenrechten und Frauen gehen.
Genau,
es kann nicht
sein.
Und es ist auch nicht die Aufgabe von Mädchen und Frauen,
ja,
sich
aber eben,
um alle zu kümmern.
Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, eben in der Sendung dann, eben weil zu den USA sich alle bemüßigt fühlen, wirklich faktenfreies Wissen als Fakten zu verkaufen. Ich finde das unmöglich. Es hat nichts mehr mit journalistischen Qualitätskriterien zu tun. Und eben auch im Nahen Osten, also CNN, New York Times, auch zum Teil Washington Post. Das sind meine geliebten, Süddeutsche Zeitung, meine geliebten Leitmedien, ZDF, ARD, SRF und ORF, meine geliebten Leitmedien sind in den letzten, sind vor allem auch seit der Pandemie, respektive wahrscheinlich schon fast seit fast 10 Jahren, seit dem Trump Derangement Syndrome 2016, seit dem Wahnsinn, alles Böse in dieser Hyperpersonalisierung zu sehen, dazu gekommen, wirklich quasi einen religiösen, ideologischen Lehrauftrag in den Medien auf die Bürger und Bürgerinnen zu überstülpen. Und das können freie Menschen nicht ausstehen. Es gibt keinen Wettbewerb der Ideen mehr im öffentlichen Raum. Es gibt nur noch antagonistische Lager, die mit einer ganz eigenen Sprache Filterbubbles aufeinander reinprügeln. Und leider sind die öffentlich-rechtlichen Stellen totalitär durch eine linke Sprechakt-Mentalität, die übrigens im KGB schon perfekt vorexerziert wurde, seit 10 Jahren gefangen. Und sie sehen es nicht, also sie, selbst wenn die Wirklichkeit, eben wie die Wahl von Donald Trump oder die Executive Orders und so weiter und so fort, man könnte ja über die Politiken sprechen, was das alles zur Folge hat. Das wird einfach ausgeblendet und es wird nur noch ideologisch debattiert.
Und sehr ungleich, ne? Also zur selben Zeit hätte man ja auch berichten können, also statt Trump schafft Transrechte ab.
Ja,
übrigens, in Syrien gibt es keine Transrechte.
Genau, in Syrien gibt es überhaupt keine
Transrechte. Oder Trump reinstalliert Geschlechter oder nach Trump nur noch 2 Geschlechter. Ja. Bei den Islamisten gibt es nur 1.
In Afghanistan gibt es nur ein Geschlecht. In Irak werden Kinder wieder zwangsverheiratet. Und es gäbe wirklich wahnsinnig viele Themen, die sich um Lesben, Transrechte, Frauen- und Mädchenrechte kümmern. Wirklich wahnsinnig viel. Wir könnten wirklich und wir würden enorm viel erfahren über die Unterdrückungssysteme religiöser Sprachordnungen und Länder.
Und wir würden demokratisch was gewinnen in der Wahrnehmung und Bewertung, ne, antidemokratischer Systeme.
Danke. Mhm. Genau, so, that's how democracy fails. Die Demokratien scheitern alle an einer ideologisierten Öffentlichkeit. Und dass das den Menschen, die am Trump Derangement Syndrome leiden, dass das denn diesen Menschen nicht bewusst wird, dass der Fokus auf China, auf Iran, auf Russland, auf Afghanistan, auf die Houthis, die Terroristen geleitet werden muss, um zu zeigen, wie Demokratien innerhalb weniger Tage, gerade nach der Machtergreifung der Taliban und nach dem absolut katastrophalen Rückzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, da würden wir wahnsinnig viel lernen, wie Demokratien von einem Tag auf den anderen abgeschafft werden und nicht durch die Executive Order eines US-amerikanischen Präsidenten, der leider nur das macht, was sein Vorgänger auch schon falsch gemacht hat. Ich möchte hier nur noch ein Beispiel bringen, was ich auch nicht bringen konnte, die Begnadigungen von Donald Trump, der sogenannten Rebellen des 6. Januar als Unisono war ein katastrophaler Fehler. Das war von J.D. Vance auch nicht so angekündigt, sondern es hätte von Fall zu Fall geprüft werden sollen, weil da wirklich Strafen ausgesprochen wurden, die total jenseits sind. Oder? Also die wirklich
Aber es ist eben unterschiedlich. Ne?
Ja, genau, unterschiedlich. Eben auch hier der Unterschied. Also, und es wurde nicht erwähnt, dass Joe Biden 8.000 Begnadigungsgesuche ausgesprochen hat, um hunderte Familienmitglieder zu vertuschen. Und er hat diese 8.000 Begnadigungen zurück auf das Jahr 2014. Also nicht nur in für die Zukunft hat er Leute begnadigt, sondern auch bis zurück von 2014 eben den Gesundheitsminister Fauci, oder ich habe wahrscheinlich jetzt die Position falsch beschrieben, Anthony Fauci in der Pandemie, der die sogenannte Gain-of-Function-Forschung, also die virologische Forschung, die mit höchst gefährlichen Viren experimentiert, um Impfungen zu entwickeln, die dann nach Wuhan verlegt wurde, weil Barack Obama diese als, wie die Nuklearforschung, als lebensgefährlich charakterisiert hatte, 2014, also ab 2014, wurde dann, hat der Fauci weiter mitgearbeitet im Wuhan-Labor an dieser höchst gefährlichen Gain-of-Function-Forschung, die weltweit geächtet ist, weil sie genau zu dem führt, was wir in der Pandemie erlebt haben, dass nämlich hochgefährliche Viren durch menschliches Versagen aus dem Labor entfleuchen können und dann eine ganze Weltwirtschaft, die ganze Welt lahmlegen und zu nachfolgenden Kriegen auch führen aufgrund des Lahmlegens der gesamten Welt. Also all diese Diskussionen, was das bedeutet.
Ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Nix. Na, Daniette, und ich finde das enorm spannend. Die Pandemie ist noch nicht so weit weg, dass wir das nicht verarbeiten müssten. Woher und wann und was ist da, welche internationale Verbote brauchen wir genau gegenüber China in der Gain of Function, in den Biowaffen, punkto Biowaffen. All diese Diskussionen sind wahnsinnig wichtig und wir hören über eine Armbewegung eines Elon Musk mehr als über diese hochbrisante Gain-of-Function-Forschung, die im Westen total verboten ist, die aber in China zuhauf getätigt wird und die dazu führen sollte, dass beispielsweise die Migrationsgesetze gegenüber Chinesen verschärft werden sollten, weil die Gefahr der weltweiten Verbreitung eines neuen Virus, gerade wenn, falls Donald Trump die Muskeln spielen lässt gegen die Volksrepublik China, durchaus im Bereich der geopolitischen Strategie der Unterwerfung des Westens in Auge zu fassen sind. Also Leute, ihr seht, es gibt enorm viele Themen, die für das Überleben unserer westlichen Demokratien entscheidend sind. Und davon hören wir nichts, ja. Nata.
Und es ist halt immer alles ein bisschen komplexer.
Ne?
Das Gute in der Welt ist nicht komplex, denn das Gute in der Welt liegt in der Demokratie und in den Rechten von Mädchen und Frauen.
Auf die Frauen.
Das Gute in der Welt.
In der Welt, auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.